Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah.
Hallo, liebe Gekaufthörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem neuen Podcast Gekauft mit einem super Gast. Aber viel wichtiger vorneweg, der unbeschreibliche Frank Noss ist an meiner Seite.
Und der natürlich unnachahmliche Saim Rolf Alkan. Und wir sind doch nicht wichtig, Saim, sondern unser Gast ist doch immer im Mittelpunkt und der Wichtigste.
Ja, der gleich jetzt zum Hallo sagen sind ja wir beide erstmal da. Geht's dir gut? Du siehst blendend aus, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Also,
ja, du, was so eine frische Creme alles so herhaut aus deinem alten Körper, ne? Aber ja, okay, mir geht's wirklich gut freue mich wie Bolle auf den Talk heute.
Dann darfst du mal unseren Gast reinholen und ich bin ganz still.
Ja, du, unser Gast, wir haben uns ja lange Gedanken gemacht, Simon, du bist mir ja wirklich immer hinterhermarschiert, hast gesagt, wir brauchen mal jemanden aus dem Herstellerumfeld, wir brauchen mal jemanden von der Marke. Dann habe ich drüber nachgedacht und da ist mir natürlich direkt der Timo eingefallen. Timo Häberle. Und Timo und ich, wir kennen uns jetzt schon eine geraume Zeit. War auch schon mal zu Gast bei einem Panel-Talk mit mir. Und ja, unser Thema heute, D2C ist kein Nebenkanal, sondern ein Stresstest für Marken, Handel und Organisation. Und da fiel mir kein Besserer ein als Timo. Timo, herzlich willkommen.
Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
Ja, Timo, bevor wir jetzt gleich ins Thema starten, wir haben ja so eine kleine Sitte hier bei uns beim Podcast. Was hast du gekauft oder wo hast du ein, ich sag mal, positives oder auch negatives Einkaufserlebnis? Es kann stationär sein, kann aber auch natürlich online sein. Erzähl mal, was du so für Erfahrungen gemacht hast bei deinem letzten Einkaufserlebnis.
Ja, ist eine interessante Frage. Ich versuche ja tatsächlich so viel stationär einzukaufen wie möglich, weil ich ja, da kommen wir ja gleich drauf, auch eher stationär verortet bin beruflich und versuche das dementsprechend natürlich zu unterstützen, habe aber auch schon viele nicht so gute Erfahrungen gemacht. Jetzt allerdings war ich bei einer großen Sportmarke im Outlet, nämlich in Herzogenaurach bei Adidas. Hätte man ja auch zu Puma gehen können, aber war bei Adidas. Und zwar bin ich diesem Hyrox-Trend jetzt auch erlegen. Ich mache ja gerne Sport.
Sehr gut.
Hab dann Schuhe gesucht, mit denen man eben für einen Hyrox optimal ausgerüstet ist. Habe schon online recherchiert so ein bisschen. Und bin dann aber in Herzogenaurach vorbeigefahren, habe gedacht, komm Mensch, fährst du mal in das Outlet. Ist ja nicht so klein dort. Und habe schon gedacht, ja, jetzt muss ich mich da durch die Altware wühlen und selber suchen. Hatte dann aber tatsächlich einen Berater, der mir da wirklich weitergeholfen hat. Der kannte sich wirklich mit den Produkten aus. Und die haben dort ja zigtausend verschiedene Schuhe mit verschiedenen Eigenschaften. Hat natürlich geholfen, dass der das auch gerne macht, dieses Hyrox. Aber das war ein tolles Erlebnis, weil ich dann eben auch in einem Outlet eine Beratung hatte, die man sonst nicht mal auf der High Street in der Innenstadt bekommt. Also Respekt hier, Adidas Herzogenaurach. Ich habe den Namen von dem Herrn nicht mehr parat, aber war ein tolles Erlebnis.
Cool, ja, mega spannend. Ich meine, ist ja auch genau deine Rennstrecke Outlet. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Und ich sehe schon, du machst das natürlich, ach, das war doch kein Einkauf für dich persönlich, sondern wahrscheinlich war das einfach nur mal so ein Check, wie ihr es besser oder vielleicht noch schlechter machen könnt, oder?
Ja, klar, man nimmt immer ein bisschen Inspiration mit. Gerade so ein wirklicher Fabrikverkauf, also wirklich Riesenfläche. Ich kenne natürlich auch die externen Outlets von den ganzen Marken, aber an so einem großen Standort ist es natürlich nochmal anders. Deswegen habe ich gedacht, komm, wenn ich eh gerade dort bin, schaue ich rein. Und ihr kennt es vielleicht auch persönlich, man gibt halt dann doch irgendwie immer Geld aus, auch wenn man denkt, man guckt nicht was.
Ja, deshalb gehe ich da so selten rein.
Ja, besser ist es für den Geldbeutel.
Genau. Sag mal, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du als Mensch? Was machst du jobmäßig und für wen arbeitest du?
Ja, also ich fange mal bei mir an. Ich bin 1986 geboren, also gehe stramm auf die 40 jetzt zu. Spannende Zeit. Und bin ein Kind des Fashion Retails jetzt. habe irgendwann mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem anderen Bereich, aber dann studiert und danach immer in der Fashion-Welt gewesen, habe bei P&C Düsseldorf mein Trainee-Programm gemacht, war für die dann auch in Wien und bin jetzt seit 2014 für die Firma Prax Leineweber hier in Herford tätig. Von Wien nach Herford, der Schritt damals war natürlich eine Umstellung. Wien ist schon eine der lebenswertesten Städte. Herford bestimmt auch, wenn man genau guckt, aber ich sag mal so, die Gastro und so kann nicht ganz mithalten wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, und das ist ja das Wichtigste, der Arbeitsalltag hier bei Prax ist einfach super. Die Firma ist sehr, sehr gut, sieht man ja auch immer wieder in irgendwelchen TV-Studien, die dann rauskommen. Also ist ein solider Arbeitgeber und ich bin dort eben eingestiegen im Controlling für den Retail, sprich für unsere eigenen Stores, sowohl Full Price als auch Outlet. Und habe dann über verschiedene Projekte, auch Wholesale-Projekte teilweise, mich dann stetig weiterentwickelt und bin jetzt seit 2020 neben meiner Funktion für Planung und Controlling für den Retail eben auch für unsere Outlets komplett verantwortlich. Prax sagt wahrscheinlich jedem was. Wir sind wahrscheinlich in der Branche für die Hose gut bekannt, machen aber wirklich von Kopf bis Fuß, also Mütze bis Schuhe haben wir in den Stores alles. Ich sage immer, das Einzige, was man bei uns nicht kaufen kann, sind Unterhosen. Manche finden das ja sowieso bequemer. Also dann kann man sich bei uns voll ausstatten, weil Socken haben wir nur halt keine Schlüpfer und keine BHs.
Sehr gut.
Cool. Ja, ich meine, wenn man so raushört, ist natürlich D2C dann auch genau dein Ding, ne? Also,
Ja,
ihr seid ja
absolut.
schon auch relativ lange im D2C-Bereich unterwegs mit euren Outlets. Was bedeutet das konkret, Head of Outlets und Planning und Controlling zu sein?
Ja, also konkret, der Arbeitsalltag besteht darin, dass ich halt für unsere 45 Full-Price-Stores, die wir inzwischen haben, eben das ganze Merchandise-Controlling verantworte, sprich von der Umsatzplanung, über eine Budget- bzw. Limitplanung bis hin dann zu den Warenströmen innerhalb einer Saison. Das läuft alles bei meinem Team und mir eben auf. Und für die Outlets kommt dazu noch die komplette Umsatz- und Personalverantwortung. Sprich auch Personalkostenplanungen, Führung unserer Area Manager und das Ganze, was dementsprechend da dazugehört. Und im Outlet-Geschäft, wir sind derzeit mit 19 Outlets unterwegs, bundesweit plus Niederlande, Österreich und Belgien, ist natürlich eines der zentralen Themen, auch Ware und Preis hauptsächlich in diesem Fall. Natürlich allen voran steht immer der Mensch. Schlussendlich der Verkaufsberater, wie ich es vorhin schon in meinem Eingangsbeispiel erwähnt habe, das macht dann einen Einkauf wirklich aus. Und da arbeiten wir natürlich sowohl im Fullprice als auch im Outlet immer hart daran, dass die Mitarbeiter, die eben das Wichtigste sind, dann auch eine perfekte Kundenreise für unsere Stores ermöglichen.
Timo, lass mich, ich habe ja gedrängt, dass wir dich einladen, ne? So,
Okay.
Hersteller, weil Omnichannel, ne? Also wir sprechen ja hier über den Mix der Kanäle sozusagen. Und es ist super, jemanden dabei zu haben, der das mal aus Herstellersicht betrachtet. Wir sprechen ganz viel mit den Händlern und was die für Erwartungen haben. Was mich jetzt ganz konkret als erste Frage interessiert, ist dein Team rund um das Thema 19 Outlets, ja. Einkaufserlebnis, da muss es jemand geben, der sich kümmert, dass die Blumen hübsch aussehen, dass der Eingangsbereich geschmückt ist, dass ich vielleicht einen Blumenkranz über den Kopf bekomme, wenn ich bei dir ins Outlet reinlaufe. Wer hilft dir da? Wie seid ihr da strukturiert? Wie ist das neben dir, die Partner und Teams, die du hast?
Ja, wir haben natürlich verschiedene Experten für die verschiedenen Rollen. Dadurch, dass wir bei Leineweber eingebunden sind, sind die ganzen Schnittstellenabteilungen, nenne ich es einmal, also Personalwesen, schlussendlich auch Marketing und auch das Financial Controlling, Buchhaltung wird dann von Leineweber übernommen, wird uns dann irgendwie im Hintergrund verrechnet, dass man auch eine saubere Deckungsbeitragsrechnung dann irgendwie machen kann und den Erfolg der Filialen bewerten. Bei uns im Team ist eine Dame komplett verantwortlich und auch in der Geschäftsleitung, die ist für den Fullpreis, schlussendlich für die Warenbestückung, Personal und was alles dazugehört, verantwortlich. Der arbeitet eben zu im Sinne von Planung, Controlling. Und die hat ein Team unter sich, die den Fullpreis-Einkauf auch verantwortet, sprich aus der Kollektion, die dann Leineweber inklusive Raffaela und Eurix bietet, das Beste auszusuchen in der richtigen Menge für die Stores. Dadurch, dass das 45 Filialen sind von einem Umsatzvolumen im unteren sechsstelligen Bereich bis hin halt jetzt neuer Flagship-Store in München auf beim Viktualienmarkt und Wien Mariahilferstraße, die dann schon sehr, sehr hohe Umsätze machen, ist das natürlich auch nicht einfach, nur mit einer Marke das Ganze zu füllen. Weil ich sage es mal so, unter uns, das hört ja niemand zu, wenn bei Prax die T-Shirts mal nicht gut sind eine Saison, sagt ein Einkäufer von Garhammer vielleicht, ja gut, kein Problem, ich kaufe die von Opus. Ja, könnten wir vielleicht auch machen, aber gäbe dann wahrscheinlich intern große Diskussion. Das heißt, wir müssen natürlich das Sortiment von Prax auch nehmen, sind dafür natürlich aber auch eingebunden in die Kollektionserstellung. Das heißt, unsere Designer gehen nicht einfach los und gucken in Paris eine Show an, machen dann hier eine Kollektion ganz fernab von Abverkaufsdaten, sondern wir sind da auch im ständigen Austausch und gestalten die Kollektion dementsprechend auch aktiv mit. Genau. Im Outlet-Bereich sind auch zwei Personen dafür da, dann auch den Einkauf zu machen. Einkauf im Outlet kann man sich aber nicht so vorstellen, dass man zum Lieferanten geht und was aussucht, sondern halt guckt, was ist an Altware am Lager. Weil unsere Strategie für die Outlets ist ganz klar, wir verkaufen Altware. Es gibt ja große Marken, die jeder auch kennt, die dann in Roermond Riesenumsätze machen und auch in den anderen Outlets, die natürlich einen sehr hohen Anteil an produzierter Ware extra für die Outlets haben. Vertraglich ist das ja immer so eine Grauzone, vielleicht sogar Schwarzzone. Ich bin kein Jurist, der das genau beurteilen möchte. Aber eigentlich sind die Outlets da, Altware zu verkaufen und nicht günstiger produzierte Neuware. Daran halten wir uns auch und fahren damit auch ganz ordentlich. Ist natürlich dann auch manchmal so, dass ich sage, ja, Jeans könnte ich jetzt gut verkaufen. In der Form Cadiz, kennt auch jeder von uns, Klassiker. Vielleicht gibt es aber keine am Lager. Muss ich halt auch was anderes ausweichen. Und die Kunden sind natürlich auch in den Outlets anspruchsvoll. Wenn die eine Jeans wollen, eine blaue, kaufen die stattdessen keine gelbe Chino. Außer wenn der Modeberater sehr, sehr gut ist. Dann kann das schon mal vorkommen. Aber das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Wir haben natürlich auch eine Person, die für das Visual Merchandising verantwortlich ist, die also Shop Guides macht monatlich, wie das in den Stores aussieht, wie das in den Outlets aussieht. Wir haben ein starkes Area Manager Team, die zu fünf eben unterwegs sind und die Filialen betreuen. Wir machen dort auch keinen Unterschied zwischen Outlet und Full Price, sondern in dem Gebiet, die Filialen werden von den Area Managern betreut. Und im Hintergrund nochmal ein Vertriebsinnendienst, der eben viele Dinge koordiniert, die auch gemacht werden müssen. Weil Retail ist mal nicht so einfach gemacht. Das haben wir als Marke dann relativ schnell gelernt. Da gehören auch so Kleinigkeiten dazu. Ja, wer bestellt jetzt die Kaffeetabs für die Nespresso, damit der Kunde den Kaffee kriegt? Wer kümmert sich darum, dass die Putzfirma kommt? Wer besorgt neue Sauberlaufmatten? Also es ist nicht einfach Schnips und man macht einen Laden auf, sondern muss diese ganzen Prozesse auch aufstellen. Wir machen das ja inzwischen seit fast 20 Jahren. 2007 hat der SC Full Price Store aufgemacht in Hamburg AEZ. Das ist ja ein etwas älteres Center, aber auch von der ECE so ein Pilotcenter, also geht auch sehr, sehr viel. Und auch das kann ich schon verraten, da bauen wir unseren Store jetzt dann im Frühjahr um auf das neueste Ladenbaukonzept. Das wird also auch ganz, ganz schön. Das heißt, wir sind da auch wieder positiv unterwegs und investieren auch in die Stores.
Witzig. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal verbal visualisieren darf, weil wir sind ja im Podcast, ne, da muss man verbal visualisieren. Ihr habt auf der einen Seite die Outlets, wo ihr Ware der letzten Saisons oder der letzten Saison verkauft, wahrscheinlich mit einem schönen Rabatt, so wie man sich das in so einem Outlet ehrlicherweise wünscht. Und dann habt ihr eure eigenen Stores. Und ich würde mal den Blick so in eure Stores reinlenken. Wie läuft denn der Informations-, also ihr habt ja einen Riesenvorteil, wenn ihr selbst dort D2C-Geschäft, ne? Wir sagen ja Stresstest. Ich meine, der größte Vorteil, der sich jetzt für mich aufdrängt, ist, ihr habt ja direktes Kundenfeedback auf die aktuelle laufende Kollektion. Also direkter wie das. Klar, wenn ein Einkäufer dir berichtet, von einem Handelspartner, läuft gut, läuft schlecht, die haben die Hosen kritisiert, was auch immer, die Nähte sind komisch. Aber jetzt seid ihr ja wirklich direkt dran. Ist das so? Okay. Und mich würde interessieren, wie holt ihr euch jetzt dieses Feedback wirklich aus den Stores raus? Wie sieht dieser Prozess aus? Gibt es da irgendwas Strukturiertes oder machst du das so per Zufall? Du fährst halt vorbei und da steht die Gabi am Tresen und dann sagst du, hey Gabi, wie läuft's? Und erzählt die Gabi, die Nähte sind nicht so gut. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Bevor der Ingo uns das erzählen kann, gibt es einen kurzen Werbeblock.
Wir sagen ja immer, wer Handel nur verwaltet, hat schon verloren. Wir wollen gestalten. Aber mal Hand aufs Herz. Wie viel Zeit verbringt euer Team damit, Excel-Listen zu schrubben oder zum 100. Mal Produkttexte für den Onlineshop anzupassen? Das macht den Job nicht gerade attraktiv. Damit ihr euch wieder auf Strategie und echte Brandthemen konzentrieren könnt, braucht ihr den Rücken frei. Und genau da kommt Excite ins Spiel. Vergesst das manuelle Klein-Klein. Excite liefert euch Industrial Grade Scalability. Das heißt, eure Content-Profis definieren einmal die Regeln und die Verkaufspsychologie und Excite rollt das auf euer komplettes Sortiment aus. In jeder Sprache, für jeden Kanal. Das ist der Human-in-Command-Ansatz, den wir brauchen. Die KI macht die Masse, ihr macht die Klasse. Holt euch eure Power zurück. Excite.io. Stop prompting, start performing.
Schon geht's weiter mit dem Ingo.
Ja, diese zufälligen Gespräche, die sich ergeben, sind natürlich auch wichtig. Nur darauf können wir uns natürlich nicht verlassen. Ja. Weil der Retail ist Detail. Diesen abgedroschenen Spruch höre ich jetzt auch schon, seit ich halt im Retail arbeite. Aber es stimmt halt. Das heißt, solche Dinge sind ja ganz, ganz, ganz wichtig. Eventuell kann man noch gegensteuern. Zum Beispiel, wenn man merkt, bei einer Hose ist die Länge nicht ganz so richtig und das ist ein Artikel, der nachkommt, Seasonal NOS, kann man ja mit dieser Info noch in der Produktion was anpassen. Das heißt, wir versuchen da schnellstmöglich natürlich zu reagieren, haben ein paar Fokus-Store-Manager, von denen wir eben wissen, die geben auch ein gutes Feedback. Mit denen sind wir regelmäßig mit dem Einkaufsteam im Austausch, um eben Renner-Penner durchzugehen. Ja, warum läuft denn dieses Teil nicht? Wir haben uns das alle vorgestellt, dass das gut ist, das hat uns allen gefallen. Was könnte denn sein? Ja, der Ärmel ist ein bisschen eng oder die Schulter ist überschnitten, kam vielleicht nicht so gut an. Vieles kann man natürlich dann auch nicht mehr ändern, weil wenn das Zeug einmal da ist, mit den Lead Times, die man hat, nichtsdestotrotz ist es ja wichtig für die zukünftige Kollektionsentwicklung.
Absolut.
Und wir machen natürlich auch ein Saisonfeedback dann, nochmal grundsätzlich, welche Warengruppe war gut, was hat gefehlt, was könnt ihr euch fürs nächste Mal vorstellen. Das haben wir auch standardmäßig im Prozess. Und dann geht natürlich auch ganz, ganz viel über den direkten Kontakt, der uns auch wichtig ist. Deswegen haben wir da auch keine App, sondern es wird noch viel telefoniert. Store Manager haben eigentlich die Aufgabe, auch alle Teile anzuprobieren mit ihrem Team. Natürlich haben wir in manchen Stores keine Männer, dann ist das mit der Menswear manchmal ein bisschen schwierig, aber dann bringen die tatsächlich auch ihren Mann zum Beispiel mit oder einen Bekannten und der muss dann mal alles anziehen, weil ich meine, wir verkaufen keine Schrauben und weiß ich nicht, keine Joghurts, sondern wir sind in einem emotionalen Produkt. Und das ist auch gut, wenn man das mal anprobiert hat, weil dann weiß man, ja, diese neue Form, gerade in der DOB-Hose, da war ja in letzter Zeit so viel Musik in den Formen. Dann weiß man, okay, die sitzt so, die muss ich vielleicht ein bisschen kleiner anbieten oder sage dazu, ja, zieh mal das T-Shirt an, sonst sieht das nicht aus. Das ist wirklich das, was auf der Fläche dann zählt.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall Bilder im Kopf, Frank. Was denkst du?
Ich auch. Was mich mal interessieren würde, Timo, wenn man jetzt mal so Brax betrachtet, welche Rolle spielt der stationäre Handel, die eigenen Stores, die Outlets und D2C heute für Brax?
Eine zunehmend wichtigere Rolle. Wir haben letztes Jahr wieder einen sehr, sehr guten Umsatz gemacht, war auch noch mal ein bisschen stärker als 2024, sind damit also sehr, sehr glücklich. Und ein großer Teil kommt davon, auch wenn alle Kanäle wachsen, aus dem direkten Geschäft. Das heißt natürlich, unser Online-Shop ist sehr, sehr gut und wächst zweistellig. Aber auch die Full-Price-Stores hatten wieder ein sensationelles Jahr. Insgesamt machen wir circa ein Drittel des Konzernumsatzes schon mit den eigenen Kanälen. Das ist dann online drin, Off-Price und Full-Price. Mhm.
Aber da entsteht natürlich ja auch mal ein Spannungsfeld, ne, zwischen Marke, Handel und Direktvertrieb.
Absolut.
Wo steht Brax da? Habt ihr da so, kannst du da mal ein bisschen zu erzählen? Weil ich finde das immer ganz spannend, wenn wirklich eine Marke halt wirklich sich auch in dieses Spannungsfeld auch reinwagt, ist natürlich, ja, der Handel guckt natürlich auch mal ein bisschen kritisch darüber, oder?
Absolut. Und wir haben hier auch intern teilweise natürlich witzige Diskussionen, wenn es um einen neuen Standort geht, wenn es vielleicht auch mal um eine Sortimentserweiterung geht oder auch wenn es um Preisgestaltung geht. Nicht, dass wir hier kartellrechtlich uns irgendwie angreifbar machen, wir stimmen natürlich keine Preise ab, aber es sollte natürlich schon so sein, dass der Retail jetzt nicht nach 2 Wochen einen Penner schon reduziert, sondern da irgendwie auch ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lässt. Und da gibt es schon manchmal dann auch unterschiedliche Meinungen. Wir sind ja als Brax, als sehr, sehr, sehr partnerschaftliches Unternehmen auch für unsere Partner, Wholesale-Partner bekannt. Ich glaube, das funktioniert größtenteils auch sehr, sehr gut. Natürlich müssen wir aber auch schauen, wo unsere Potenziale liegen, ob wir vielleicht mit einem Wholesale-Partner an einem gewissen Standort nicht den ganzen Umsatz, das ganze Potenzial ausschöpfen und dann doch sagen, ja, in die Richtung gehen wir doch vielleicht noch mit einem Outlet oder mit einem Full-Price-Store auch. Aber wir sind immer transparent in unserer Kommunikation und versuchen natürlich immer eine gute Lösung für alle Seiten zu finden.
Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist jetzt beim Sortiment, das finde ich cool, dass ihr da das Feedback einholt und auch Saisonfeedback holt und dann das quasi direkt in die Produktion gebt oder in die Planung gebt. Macht ihr denn auch so im Marketingbereich eure Erfahrungen für die einzelnen Stores und kommen dann möglich, also das Spannungsfeld ist ja auf der einen Seite gegeben. Ich verstehe das, da geht es um Umsatz, da geht es um Marktanteile und so weiter. Aber jetzt macht ihr eine gute Erfahrung mit Marketingmaßnahmen. Gebt ihr sowas auch weiter an den Fachhandel, an eure Kolleginnen und Kollegen dort?
Ja, selbstverständlich. Wir sind marketingmäßig für die Stores und Outlets gut aufgestellt. Wir haben schon von Anfang an einen eigenen Kundenclub. Der ist auch getrennt. Das heißt, wir haben eine andere Datenbank für die Stores als für die Outlets. Kunden können also auch zweimal bei uns angemeldet sein. Haben wir irgendwann mal so entschieden, gibt es auch für und wieder. Ich glaube, das wird den Rahmen heute sprengen, was da jetzt nicht besser ist. Und mit diesen Kunden sind wir stark im Austausch. Ich glaube tatsächlich auch, dadurch, dass da auch noch viel manuell geschieht, unser CRM-Team ist da sehr, sehr, sehr umtriebig und gibt sich da sehr viel Mühe. Aber ich glaube tatsächlich, als Quick Win ist da dieses Thema und dieses Passwort KI eines der, ja, wie soll ich sagen, eines der Praxisnächsten. Das heißt, dort kann ich mir vorstellen, am schnellsten irgendwie dann mit KI dann nochmal über Hyper-Personalization dann was zu tun. Und wir haben teilweise zum Beispiel Store-Geburtstage gefeiert, haben wir gesagt, ja, unser Store ist jetzt 10 Jahre auf an diesem Standort, wir schreiben alle Kunden an, kommt vorbei, ihr kriegt Rabatt X ab einem Einkaufswert von 100 Euro, 200 Euro, wie auch immer. Die Aktion hat sehr, sehr gut funktioniert und solche Insights geben wir natürlich auch weiter an den Wholesale, dass die vielleicht auch mal einen Flächengeburtstag dann, wir haben ja dort Shop in Shops hauptsächlich,
ja,
da ist ja auch irgendwann mal 10 Jahre auf oder 5, dass man sowas auch tut, zusammen mit dem Partner natürlich, weil schlussendlich ist es im Wholesale immer die Entscheidung auch des Hausbesitzers, des Betreibers, ob das gemacht werden soll oder nicht. Aber wir tauschen uns da auf jeden Fall intensiv aus, damit wir insgesamt für die Marke das Beste rausholen.
Sag mal, jetzt so aus deiner Perspektive heraus, siehst du D2C eher als Chance oder als Zwang?
Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Zwang hört sich natürlich schon ein bisschen negativ konnotiert an. Ich glaube aber, wenn man eine Marke werden will, braucht man auch Mono-Brand-Stores in den Innenstädten. Gerne natürlich auch Flagship-Stores, nicht unbedingt nur Shishi. Das soll auch wirtschaftlich sein, ist uns auch ganz wichtig. Wir machen keine Stores, auch die rein für Show sind, sondern wir machen eine harte P&L, DB2-Rechnung für jede Filiale und die muss performen. Das ist wirklich so. Aber es ist natürlich für die Markenbildung ganz, ganz wichtig, weil jeder, der in München mal jetzt am Viktualienmarkt ist, geht wirklich in den Laden rein von uns. Das wirft einen um und das kriegen wir teilweise auf den Wholesale-Flächen auch gar nicht transportiert, weil die Einkäufer uns vielleicht nicht unbedingt so sehen. Und ich verstehe das auch, weil unsere Kundengruppe auch in den Stores, wir sind 60 plus. Unser Ziel ist natürlich ein bisschen jünger. Das dauert aber natürlich. Und ich verstehe auch, dass die Einkäufer in den Wholesale-Flächen dann sagen, ja, eine andere Marke sehe ich ein bisschen jünger und kaufe Prax eher klassisch. Dann können wir aber das ganze Zeug, was bei uns im Showroom hängt, das tut mir ja manchmal weh, wenn ich sehe, oh, das hat es leider nicht geschafft. Das Teil hat das Minimum nicht erreicht, das kommt vor. Und das sind halt oft die modischen Teile, die wir in den Stores aber gut zeigen und auch verkaufen. Auch online verkauft diese Teile super gut. Wir machen da jetzt auch so ein Format mit Live-Shopping. Da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen involviert. Also jeder, der mal mich sehen will, wie ich hier modele, kann da montagsabends einschalten. Das ist irgendwie einmal im Monat, Montagabend. Und ganz, ganz nett. Und da zeigen wir natürlich auch die Highlight-Teile. Und man sieht dann, wenn die gezeigt werden, kommt da auch eine gute Drehung drauf. Und die kommen dann auch nicht zurück. Unser Online-Shop hat eine sehr niedrige Retourenquote. Also wirklich für Fashion unglaublich niedrig. Und das ist aber halt dieses Darstellungsthema. Das haben wir auch in den Stores. Wenn wir jetzt eine Hose mit einer Buntfalte, toller Schnitt, tolles Material, wenn die einfach liegt und die ist gefaltet auf Hinterhose auf einem Tisch, wo noch 6 andere Hosen liegen, dann greift dort kein Mensch rein. Ich kann ja immer nur von mir selbst ausgehen. Ich gehe dort auch durch diese Flächen dann durch und denke, ja, wenn ich was brauche, okay, aber inspirierend ist das nicht. Und wenn wir das schaffen, und das schaffen wir natürlich über die eigenen Stores, viel, viel einfacher und viel, viel besser, dann gehen solche Teile bei uns auf.
Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer, die Händler, selbst Händler sind, extrem. Wo gehst du montags um 18.30 Uhr auf Sendung? Wo ist dieser Kanal?
Das ist tatsächlich auf unserer brax.com-Seite.
Auf der eigenen Website, cool, okay.
Genau. Ich bin jetzt nicht sicher, wann ihr den Podcast ausstrahlt, falls es noch Anfang Februar ist. Wir hätten am 9. Februar kommt wieder eins live. Lass mich nicht lügen, ob es 18.30
Das
Uhr ist oder
schaffen wir jetzt mal
19.30
ausgespannt, Timo, das verspreche ich dir.
Uhr. Sehr gut. Dann bin
Ich
ich auf
glaube,
die
dass an dem,
Einfallszahlen gespannt.
ja, genau, ich glaube, dass an dem Montagabend ARD und ZDF Struggle haben. Ja.
Ja,
Die
ja,
50- bis
ja, ja.
60-Jährigen sitzen dann
Das
alle da und gucken dem Timo
Musikantenstatus
zu.
fällt aus an dem Tag.
Genau, sehr gut. Aber ich glaube, das ist wieder was, da kann ich was lernen und das interessiert unsere Händler immer sehr, wenn sie da zugucken können. Ich glaube nicht, dass viele schon Live-Shopping machen. Wäre übrigens auch mal ein tolles Thema, Live-Shopping hier bei uns bei Gekauft. Frank,
Absolut, ist ja eine Riesenthema.
du hast das Thema Stresstest ja hervorgezogen. Wo siehst du denn noch Stress, wenn du jetzt so auf den Timo schaust? Also der sieht entspannt aus, aber.
Das grundsätzliche Thema ist ja immer das ganze Thema ja, Spannung zwischen Marke und dem Handel. Ne? Da stelle ich mir zum Beispiel immer die Frage, ab wann wird Partnerschaft zur Konkurrenz? Ich glaube, das ist schon echt, ja, das ist ein wichtiges Thema. Ne?
Ja, das ist natürlich auch keine Frage, die man so schwarz-weiß beantworten kann. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir versuchen wirklich immer partnerschaftlich zu sein. Und wir haben auch wenige Städte, wo wir mit einem starken Wholesale-Partner vertreten sind und dann auch eigenen Retail haben. Und wenn das so ist, wie zum Beispiel Hamburg, klar, liegen die auch bei P&C und bei GKK oder wie sie jetzt dann gerade heißen. Aber das ist so eine große Stadt mit so vielen Menschen, da verteilt sich das. München das Gleiche. Und in den kleineren Städten, wo wir dann wirklich so einen Platzhirsch haben, da sparen wir uns das auch, weil wir wissen natürlich auch, die Leute gehen dann auch dorthin,
Okay.
haben dort ihre Mitarbeiter, die sie gerne haben. Da sind wir nicht so auf diesem Zwangsexpansionskurs, dass wir x Filialen in ein paar Jahren aufmachen müssen. Ich glaube, da haben sich ja auch schon ein paar andere dann tatsächlich dran verhoben gehabt, wenn man da einfach blind eine Filialanzahl vornimmt.
Naja, aber es ist eben neben diesem Austausch, ist es ja auch ein fairer Umgang miteinander, wie du es gerade schon gesagt hast. In einer kleineren Stadt, ne, die Potenziale auch richtig einzuschätzen und zu sagen, da müssen wir jetzt nicht zwingend einen Store aufmachen.
Ja.
Und in einer größeren Stadt ist vielleicht noch durchaus Platz, wenn man es nicht direkt Tür an Tür macht. Das ist ja auch noch so eine Fragestellung. Und solange ich glaube, die Information fließt und die Hilfestellung aus Marketing, Sortimentsfragen und so weiter dann auch eben bei den Handelspartnern ankommt.
Transparenz ist ein wichtiger Punkt dabei, was du gerade gesagt hast, dass man halt wirklich auch mit den Händlern auch spricht, ne? Und auch wirklich rüberbringt, was man vorhat. Ich glaube, da kann man, wenn man partnerschaftlich da agiert und nicht einfach eine Entscheidung trifft, ne? Ist natürlich auch immer die
Ja.
Frage, wenn es eine Entscheidung gibt, die man den Händlern vielleicht nicht unbedingt erklären kann, ne? Gibt ja auch Entscheidungen, die vielleicht nicht unbedingt vertragbar sind, aber stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
Absolut. Wie gesagt, manchmal gibt es Diskussionen, manchmal gibt es dann auch Entscheidungen, die nicht jedem gefallen. Es ist manchmal auch so, dass uns vielleicht Wholesale-Entscheidungen dann schlussendlich im eigenen Retail auch nicht unbedingt gefallen, wenn mal jemand umbaut und sagt, er macht dann jetzt einen Räumungsverkauf im April. Auch neue Ware drin und so. Das gibt es aber manchmal. Und ich glaube, auch im Großen und Ganzen macht das Geschäft dann auch nicht kaputt. Wir müssen nur insgesamt natürlich in der Modebranche aufpassen, die Kunden nicht zu verlieren. Wir haben jetzt diese Herbst-Wintersaison, finde ich, wieder ganz gut gesehen. Es war sehr, sehr lange warm. Da wurde dementsprechend noch relativ wenig Herbst-Winterware verkauft. Dann kommt Black Friday. Alle fangen schon Anfang November irgendwie an mit Singles Day und dann Pre-Black Friday. Das tut mir ja persönlich auch schon im Herzen weh,
Ja.
weil ich kenne ja dann die Verbraucher, meine Eltern zum Beispiel, die haben ja mit Mode nichts zu tun. Die sagen dann, ja, wenn ihr minus 50 reduziert habt, macht ihr euch ja immer noch die Taschen voll. Und ich denke dann, na, so ist es nicht. Jeder Händler, der was mit minus 50 verkauft, verkauft es halt, damit es dann kein gebundenes Kapital ist. Aber Geld verdient da niemand mehr dran. Und das entwertet natürlich die Mode schlussendlich auch ein bisschen. Deswegen manchmal hätte ich es gerne so wie in Belgien, da betreiben wir ja auch Retail und da ist es noch gesetzlich vorgeschrieben, vor 1. Januar darf nicht reduziert werden. Da gibt es auch so ein paar, ja, Wege dran vorbei, aber nicht großflächig. Und dann weiß man auch, Januar klingelt die Kasse und davor verkauft man Schwarzpreis. Das gleiche im Sommer wieder. Juli ist der Sommerschlussmonat und davor wird nicht reduziert verkauft. Wir haben natürlich dadurch in der gesamten Branche uns so ein bisschen selbst immer wieder, immer weiter nach vorne gezogen, gerade im Herbst, Winter. Das ist halt dieses klassische Gefangenendilemma. Jeder will eigentlich aufhören oder es nicht tun, aber jeder weiß, wenn ich der Erste bin, bin ich der Gelackmeierte. Und das ist so, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Herausforderungen.
War ja auch eine ganz interessante Diskussion jetzt gerade zum Weihnachtsgeschäft, weil Weihnachtsgeschäft ist ja nicht so gut ausgefallen, wie sich das alle erhofft haben. Und das liegt natürlich unter anderem auch genau an diesem Phänomen von Black Friday. Warum, wenn ich den Bedarf natürlich schon früher decke, dann habe ich halt das Weihnachtsgeschäft in der Tat nicht mehr. Und ich weiß, du hast dann auch, glaube ich, einen sehr spannenden Beitrag zu geschrieben und ich glaube, ich habe den auch kommentiert und auch nochmal was hinterhergeschickt. Ja, es ist halt wirklich ein spannendes Thema. Wie macht man es richtig und wie kriegt man im Prinzip dieses Thema auch wieder zurückgedreht, ne? Und ja, und das ist natürlich auch ein Spannungsverhältnis zwischen der Marke, dem Hersteller und halt auch den Händlern auch in dem Falle, weil wenn ihr selber halt im Geschäft auch mitspielen wollt, ne?
Absolut. Aber da haben wir tatsächlich, um das noch abzurunden, das Thema auch intern. Online-Shop und Store-Preise sind auch nicht zu 100% synchron, weil wir eben dort auch unterschiedliche Teams haben. Wenn man böse sein will, unterschiedliche Silos. Jeder hat sein Ziel. Vielleicht hat der eine gerade ein Bestandsproblem, weil er sich in der Vororder ein bisschen verkalkuliert hat. Dann wird halt nochmal plus 10, plus 20% gegeben. Und ich sage es mal so, online geht das natürlich auch schneller. Da muss das auch jemand einrichten und so weiter. Aber wenn ich jetzt sage, im Store 10% auf eine gewisse Artikelanzahl, muss dann erstmal jemand hingehen im Laden, jedes Teil einmal hochheben, was dran kleben oder dran schießen. Das sind halt auch andere Prozesse. Deswegen, da haben wir auch intern noch Hausaufgaben, weil ich als Kunde würde es schon erwarten, dass ich online dann keinen besseren Preis bekomme als in Bielefeld in der Stadt oder München am Viktualienmarkt. Ne?
Darf ich noch eine Frage stellen zu eurem Online-Shop?
Selbstverständlich.
Du hast gesagt, ihr habt sehr, sehr niedrige Retouren. Das ist ja auch ein Wort, da werden zumindest die Hälfte unserer Zuhörer, Frank, ganz nervös.
Mehr, 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 mehr.
Also, weil die auch Online-Shops betreiben im Fashion-Bereich. Was ist das große Geheimnis für eure niedrigen Retourquoten? Ich habe mal einen Verdacht, die Zielgruppe hilft massiv, aber was tut ihr, dass diese Retouren so niedrig bleiben? Was ist eure Anstrengung da?
Ja, wie du es gesagt hast, Zielgruppe hilft sicherlich. Das sind viele Faktoren. Wir sind meistens auch nicht die modischsten. Das heißt, man weiß dann, was man bekommt. Und es steht einem auf einmal nicht. Wobei in der DOB mit den Hosenformen ist das vielleicht auch schon wieder eine andere Sache. Was aber ganz, 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 ganz stark hilft, ist unser Markenversprechen, das ja schon lange heißt Passform und Qualität. Das heißt, man kennt seine Größe bei Pax und weiß, okay, ich brauche eine 32, 30. Und dann passt sie über jede Form hinweg. Auch wieder unter uns. Manchmal ist es technisch auch schwierig, das über jede Form hinweg so hinzukriegen. Aber in 98% der Fälle passt einem die Hose in dieser Größe, egal über welche Form, egal über welche Farbe. Und das hilft natürlich ungemein, hier eine Verlässlichkeit zu haben. Und dann sind unsere Passformen gerade in der Haka natürlich jahrelang etabliert. Chuck, Cadiz, Chris, Fabio. Das sagt jedem Mann was. Und die kommen ja tatsächlich auch immer und lassen die Verkäuferin dann reingucken. Die erkennen es natürlich schon meistens von außen, aber die sagen dann, ja, ich will genau hier diese Cooper oder diese Chuck will ich wieder haben. Und dann wird es auch schwierig, mal eine andere Form an den Mann zu bekommen.
Aber cool, dass das, also es klingt sehr einfach, ja, aber es ist halt einfach ein Markenversprechen und deswegen ist es wahrscheinlich so einfach, das auch
Genau.
einzuhalten, wie ihr es umgesetzt habt. Sehr schöne Sache.
Und
Frank.
wann habt ihr gemerkt, dass D2C kein Nebenprojekt mehr ist? Ja, man fängt ja an, ne? Man fängt ja an, so man legt so los und macht vielleicht so ein Labor auf, so ein Testlabor. Und dann läuft das ganz gut. Und ab wann geht so eine Company wie ihr oder seid ihr da hingegangen und habt gemerkt, nee, das ist eigentlich richtig cool, das ist auf Wachstum ausgerichtet, das bringt uns viel, viel mehr ein. Wie ist da so ein Prozess oder wie war es bei euch? Würde mich mal interessieren.
Ja, also ich würde sagen, die ersten Jahre, wie gesagt, 2007, den ersten Full-Price-Store, da war das noch so, ja, man legt halt hin, was man hat. Da waren die wirtschaftlichen Erfolge allerdings überschaubar, um das mal diplomatisch auszudrücken. Meine Kollegin, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die eben für die Full-Price-Stores verantwortlich ist, ist 2023 hier zur Firma gekommen. Die kam auch vom P&C und war Einkäuferin, also eine Warenexpertin und Sortimentsexpertin. Die hat am Anfang natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil diese Läden sahen ausgestückt. Das war nicht feierlich. weil man halt nicht einfach ein Wholesale-Sortiment, was sehr, sehr stark auf die Hose ausgerichtet ist, dann in einem Multi-Brand, in einem Monobrand-Umfeld gut verkaufen kann. Man muss ein bisschen sexy sein in einem eigenen Store, weil nur Hose, das macht sogar ein Spezialist wie Levi's oder Levi's, wie man es auch sagen möchte, macht das nicht. Die haben auch ganz viele Nebenprodukte, auch wenn die nicht viel verkaufen. Trotzdem sieht das schöner aus. Und auch nochmal kleiner Insight, wir haben ja so ungefähr 50-50 HKDOB-Anteil im Wholesale-Geschäft, HK vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Im Store-Bereich haben wir 2/3 DOB. Das gleiche mit Oberteilen. Wir sind in der Hose deutlich stärker im Wholesale, deutlich stärker, also weit über 50%. Im eigenen Retail sind wir deutlich über 60% bei den Oberteilen. Stück betrachtet jetzt. Wert betrachtet noch ein bisschen anders, weil wir natürlich teilweise günstigere Durchschnittspreise haben im Oberteil. Aber wir sind wirklich Richtung 2/3 Oberteile. Und da sieht man auch, was wichtig ist, dass das Sortiment halt sowohl für den Wholesale als auch für den Retail passt. Und das ist auch nicht immer ganz so einfach, weil obwohl wir 45 Stores haben, haben wir natürlich auch bei unseren Produzenten immer eine Minimum Order Quantity. Und die muss man dann auch erstmal füllen. Und da muss dann schon jeder Bereich auch drauf setzen. Und ansonsten kostet es halt Mindermengenzuschläge irgendwie in der Produktion.
Timo, was würdest du einer Marke raten, die glaubt, D2C ist der einfache Weg?
Einen langen, langen Atem und dranbleiben. Retail ist Detail.
Das ist ein wunderschönes Abschlusswort, glaube ich, Salim, oder?
Ja, also für mich ist auch die heutige Sendung gekauft. Ganz
für mich
klar.
Sowieso.
Timo, toller Gast. Ich habe wieder was gelernt heute. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch viel mitgenommen. Und ich freue mich riesig, dass wir diese Perspektive bekommen haben von dem Hersteller. Timo, an der Stelle an dich ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer, die da waren. Und Frank, danke fürs Mitmoderieren,
Ja,
Unterstützen.
gleichfalls. Also ich bedanke mich auch bei euch beiden. Hat wieder mal richtig Spaß gemacht. Und man merkt immer wieder, die Zeit ist einfach viel zu kurz. Wir hätten hier locker noch eine Stunde weitermachen können, weil ich hätte noch so viele Fragen hier gehabt.
Also, aber Timo hat ja einen zweiten Termin schon angeboten. Den werden wir dann wahrnehmen.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Vielen Dank.